Den Buchstaben fehlt der Sinn. So fasste eine Tageszeitung vor wenigen Tagen das traurige Ergebnis einer Bildungsstudie zusammen. Den Buchstaben fehlt der Sinn. Aktuell können hierzulande 20% aller Zehnjährigen nicht richtig lesen. Sie sind nicht in der Lage, den Inhalt eines Textes zu verstehen, wenn sie ihn lesen. Sie kennen zwar all die einzelnen Buchstaben und sie können die Buchstaben auch so aneinander reihen, dass sie das Wort richtig aussprechen. Aber wenn man sie dann fragt, was hast du gerade gelesen? Was bedeutet das, was du gerade gelesen hast? Dann hat es für sie keinen Sinn. Sie verstehen nicht, was sie gelesen haben. Den Buchstaben fehlt der Sinn. Und nicht nur bildungspolitisch müssen wir hier das sinnvolle Verstehen fördern, auch geistlich, also in Bezug auf die Religion, in Bezug auf den Glauben, in Bezug auf Gott und sein Wort, wird Deutschland immer mehr zu einem Land der Analphabeten, wenn man so sagen will. Worte wie Sünde, Gnade, Sühne oder Rechtfertigung, sie werden immer seltener verstanden. Was ist der Sinn hinter diesen Worten? Nun, heute feiern wir einen Taufgottesdienst. Taufe, das ist ein Wort, das ist nicht schwer zu schreiben und das ist auch nicht schwer zu lesen. Es sind 5 einfache Buchstaben. Aber nicht selten fehlt den Menschen der Sinn dieses Wortes. Und darum wollen wir heute einmal durchbuchstabieren, was Taufe bedeutet. Das deutsche Wort Taufe, es stammt laut Herkunftswörterbuch, ich habe mal nachgeschlagen, von dem mittelhochdeutschen Taufen. Und das heißt so viel wie etwas tief machen, tief eintauchen, untertauchen. Das alleine ist schon eine wichtige Information. Und wenn wir gleich an den Fluss fahren, dann werden wir das ganz anschaulich sehen können. Dieses Taufen, dieses tief eintauchen, untertauchen. Doch um diese Bedeutung des Wortes Taufe zu verstehen, müssen wir noch tiefer eintauchen. Und das Verständnis vom Sinn der Taufe, das erlangen wir nämlich nicht im Herkunftswörterbuch, sondern im geistlichen Wörterbuch, in der Bibel, in dem Wort Gottes an uns Menschen. In der Apostelgeschichte, da werden uns gleich zu Beginn der christlichen Gemeinde die wichtigsten Elemente der Taufe beschrieben. Es wird uns beschrieben, was zur Taufe dazugehört und wie Taufe zu verstehen ist. Und damit keiner am Ende, auch heute, am Ende des Tages denkt, Ich habe zwar alles gehört und ich habe auch alles gesehen, ich konnte sehen, was da passiert, aber ich habe nicht verstanden, was das bedeutet. Deswegen wollen wir heute einmal diese Taufe Buchstaben für Buchstaben durchgehen und erklären. Taufe durchbuchstabiert. Da fängt es an mit T, wie Tatsache. Und damit meine ich die christliche Verkündigung. Wir lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 2, ab Vers 22, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 22, hier tritt Petrus aus dem Kreis der Jünger hervor und er predigt: Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten wurde. Dann lesen wir weiter in Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Der Bericht über die Taufe beginnt mit einer Predigt von dem Apostel Petrus, dem Schüler von Jesus. Wenn nicht vor der Taufe belehrt wird, wird die Taufe ihrer Bedeutung entleert. Das ist unsere feste Überzeugung. Die Taufe, sie findet statt in einem Zusammenhang, in einem Kontext, einem wichtigen Kontext. Und der erste Buchstabe, dieser Anfang der Bedeutung der Taufe ist die Tatsache des Evangeliums, die christliche Verkündigung von Jesus. Petrus tritt öffentlich auf und er predigt von Jesus. Er predigt die wichtigsten Tatsachen und in unseren Tagen müssen wir sagen, die historischen Tatsachen von Jesus Christus, diese Fakten über Jesus. Zum einen sein Wesen. Jesus ist ein Mensch aus dem ersten Jahrhundert, ein Mann, der in Nazareth aufgewachsen ist. Deswegen wird er der Nazoräer genannt. Doch er war in besonderer Weise von Gott bestätigt. Er war nicht nur ein Mann, wie viele andere. Petrus sagt, er war erwiesen von Gott durch Zeichen und Wunder. Das heißt, Gott hat deutlich aufgezeigt, dass dieser Jesus im Auftrag Gottes steht, dass er von Gott gesandt ist. Gott wirkte durch Jesus mächtige Taten. Ja, in Jesus ist Gott selbst Mensch geworden. Jesus, der Mensch Gottes, der Gottmensch, eine Tatsache. Und dieser Jesus, er ist gestorben. Aber sein Tod war nicht nur ein Tod wie der von vielen. Ein weiteres Opfer römischer Grausamkeit, wie so viele in der Zeit. Nein, dieser Tod, er war schon lange im Voraus der festgesetzte Plan und Beschluss Gottes, predigt Petrus hier. Gott hat das geplant und beschlossen. Der tiefe Grund für Jesu Tod am Kreuz war der, dass Gott ihn hingegeben hat. Nur darum konnten die Menschen ihn ans Kreuz schlagen und töten. Gott hat Christus, seinen Sohn, hingegeben. Es war nicht die Schwäche Jesu, es war der Plan Gottes. Und darin zeigt sich, dieser Tod, er hatte einen ganz wichtigen Zweck. Da war ein Ziel dahinter. Jesus, der Mann Gottes, er sollte sterben. Er musste sterben. Doch das war nicht das Ende. Er wurde von Gott auferweckt. Auch das ist eine Tatsache. Der Tod konnte ihn nicht halten. Es war unmöglich. Nein, Jesus ist gestorben, um den Tod zu besiegen. Um die Wehen des Todes aufzulösen, sagt Petrus. Der Tod hatte kein Anrecht auf Jesus, denn Jesus war gerecht und sündlos. Der Tod aber ist der Lohn für die Sünde. Und selbst die frommsten Männer sind gestorben. Petrus erwähnt hier den König David, solch ein großes Vorbild im Glauben, aber er ist gestorben, er ist verwest. Aber Jesus ist auferstanden aus den Toten. Gott hat die Gerechtigkeit von Jesus bestätigt. Und er ist aufgefahren in den Himmel, erhöht zur Rechten Gottes des Vaters. Und darum sollen nun alle wissen, dieser Jesus, er ist sowohl der Herr als auch der Christus. Das heißt, Jesus ist die höchste Autorität. Er ist Herrscher, er regiert im Himmel und ihm gebührt alle Ehre, alle Anbetung. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber das ist nicht das Einzige, was sein Tod und seine Auferstehung uns zeigen. Sie beweisen auch, Jesus ist der Christus. Christus bedeutet der Messias, der lang versprochene Retter. Ein königlicher Priester, der nicht nur herrscht als Herr, sondern auch rettet und Menschen mit Gott versöhnen kann. Er ist sowohl Herr als auch Christus. Und schließlich predigt Petrus über die persönliche Schuld in Bezug auf Jesus. Und auch das ist eine Tatsache. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, sagt er. Der höchste Herr, der einzige Retter, der Gesandte Gottes, ihr seid seine Feinde. Ihr habt ihn gekreuzigt. Nun mögen sich die Menschen vielleicht gedacht haben, aber wir waren doch daran nicht beteiligt. Das waren doch die Römer. Aber Petrus, er meint, es ist mit eurer Schuld. Nun nicht eure Seile, aber eure Sünden haben Jesus gebunden. Nicht eure Hand, aber euer Hass hat ihn ergriffen. Nicht eure Waffen, aber euer Wandel hat ihn geschlagen. Nicht eure Nägel, aber eure Natur brachte Jesus den Tod. Jesus ist nach dem Ratschluss Gottes hingegeben worden. Das war der Grund. Aber der Anlass für seinen Tod waren unsere Sünden, war unser verkehrtes Wesen, war unsere Schuld vor Gott, war unser Leben. Das war der Anlass, die Schuld der Menschen vor dem heiligen und gerechten Gott. Und darum ist Gott Mensch geworden und als Mensch gestorben am Kreuz, um den strafenden Zorn Gottes über Sünder, wie wir es sind, zu tragen, auf sich zu nehmen. Der Höchste, der Herr und der Christus, er ist gestorben für unsere Sünden. Und darum sind wir es, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Das ist die Tatsache. Die christliche Verkündigung beruht auf den Tatsachen von Jesus Christus. Er ist der bestätigte Gesandte Gottes. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er ist in den Himmel leibhaftig aufgefahren. Er ist tatsächlich Herr der ganzen Welt und der einzige Retter für Sünder. Denn er ist der Christus. Es geht weiter nach dem T mit dem A, wie Aufschrei. Und das ist die menschliche Reaktion. In Vers 37 lesen wir, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Es drang ihnen ins Herz. Die Predigt über Jesus Christus drang nicht nur an ihr Ohr, sondern diese Botschaft, diese Wahrheit tauchte tief hinein in ihr Herz. Es stach wie so ein Schwert in ihr Innerstes. Diese Menschen, sie waren tief betroffen. Tief betroffen, persönlich überführt von dieser Predigt. Von diesen Tatsachen über Jesus. Sie erkannten ihre Schuld vor Gott. Sie verstanden, dass sie Feinde Gottes sind. Dass der Tod Jesu ihre Gottesferne aufzeigt. Dabei waren es alles religiöse Leute, wisst ihr das? All die, die da zusammengekommen sind, sie kamen aus allen Richtungen, sie haben teilweise weite Wege hinter sich gebracht, damit sie an einem großen jüdischen Fest dabei sein konnten, dem Passafest. Es waren alles fromme, religiöse Leute, aber hier, an dieser Stelle, an diesem Tag, merken sie, wir haben uns selbst betrogen. Das war alles äußerlich. Aber hier dringt ihnen das Wort tief ins Herz. Die Verkündigung von Jesus durchkreuzt ihre Selbstgerechtigkeit. Sie durchkreuzt ihre hohe Meinung von sich selbst. Es dringt ihnen ins Herz und sie schreien auf vor Schmerz, nicht von einem äußeren Schmerz, sondern von einem inneren Schmerz schreien sie auf. Von einem Schmerz tief aus ihrem Inneren, aus ihrem Herzen. Hier wird nicht nur ein oberflächliches Wissen abgefragt. Wir sehen hier ein geistliches Verständnis. Sie erkennen plötzlich den Sinn dieser Tatsachen von Jesus. Die Leute in unserem Text, sie hören nicht nur auf die Worte, sie verstehen, wie sie gemeint sind. Sie verstehen, dass es sie persönlich betrifft. Es wird ganz praktisch und ganz nah, ja, so nah, wie man es sich nur denken kann. Und aus diesem tief dringenden Schmerz heraus kommt eine drängende Frage in ihnen auf. Eine Frage von größter und von höchster Bedeutung. Wir können uns vorstellen, so aus einer Mischung aus Verzweiflung und Hoffnung schreien sie heraus: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Gibt es irgendeinen Ausweg für uns? Gibt es irgendeine Wiedergutmachung für uns? Gibt es irgendeine Lösung für unsere Not? Können wir irgendwie Frieden mit Gott finden? Kennst du diesen Aufschrei in deinem Leben? Kennst du diesen Aufschrei in deinem Herzen, weil dich das Wort Gottes getroffen hat? Nun, das gehört in diesen Zusammenhang. Der Aufschrei als persönliche Reaktion. Und wir buchstabieren weiter. Nach dem A kommt das U, wie Umkehr. Und das ist der apostolische Aufruf. Kehrt um! Wir lesen hier in Vers 38 im ersten Teil: Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße! Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Tut Buße. Das heißt, kehrt ab von eurer Sünde. Kehrt um zu Gott und seiner Wahrheit. Buße ist auch so ein Wort, dessen Sinn immer seltener verstanden wird. Tatsächlich hat Buße eigentlich nichts mit Abbüßen zu tun, wie man denken meinen könnte. Buße heißt nicht, ich zahle Gott zurück, was ich verkehrt gemacht habe. Buße tun bedeutet, meine Einstellung zur Sünde ändert sich. Ich verstehe plötzlich, dass die Sünde, all dieses falsche Verhalten, was ich bisher so geliebt habe, dass ich es nicht mehr lieben kann, dass es unrein ist, dass es böse ist, dass ich schuldig bin, dass ich so nicht länger leben will, sondern dass ich umkehren will, dass ich ein Leben führen will, was in Gemeinschaft mit Gott besteht. Buße tun bedeutet eine Herzensveränderung, eine andere Einstellung, eine andere Gesinnung. Und tut Buße. Das bedeutet, bleibt nicht länger in eurer verkehrten Lebenseinstellung hängen. Bleibt nicht länger in eurem selbstsüchtigen Lebenswandel, dass ihr nur an euch selbst denkt. Kehrt um. Kehrt um. Tut Buße. Schreit nicht einmal auf und morgen ist plötzlich wieder alles wie beim Alten. Tut Buße, kehrt um, gebt Gott Recht mit seinem Urteil über euer Leben und vertraut euch ihm im Glauben an. Macht es ernst mit ihm. tut Buße, bekennt, dass ihr schuldig seid vor Gott, dass ihr nicht gut und gerecht seid vor Gott, dass ihr nichts Gutes verdient habt vor Gott. Aber werft all euer falsches Vertrauen über Bord und haltet euch allein an Gott und an seiner Rettung fest. Tut Buße, das heißt, wendet euch um, ihr, die ihr Gott bisher den Rücken zugekehrt habt. Wendet euch um, bekehrt euch zu Gott, kehrt um zur Gnade Gottes. Glaubt an die Rettung und an das Heil in Jesus allein. Und dazu gehört, lasst euch taufen. Lasst euch taufen. Hier in der Mitte des Wortes kommen wir zum Kern des Themas. Die Taufe. Lasst euch taufen. Es gehört zu diesem Aufruf zur Umkehr. Kehrt um und ein jeder von euch lasse sich taufen. Tut Buße. Lasst euch taufen. Die Taufe bewirkt nicht magisch die Buße und den Glauben. Die Taufe ist ein Zeichen für die Umkehr, für die Buße und den Glauben. Das Taufen, dieses tiefe Untertauchen, es wurde ursprünglich eingeführt für Menschen, die Juden werden wollten. Die Juden, sie hatten alle möglichen rituellen Waschungen, wir kennen das im Alten Testament. Wenn sie etwas Totes oder irgendetwas Unreines angefasst haben, dann mussten sie sich waschen, wenn sie dann am Gottesdienst teilnehmen wollten. Aber wenn ein Nichtjude aus irgendeinem anderen Land, aus irgendeiner anderen Religion, aus irgendeinem anderen Volk, wenn er an dem jüdischen Gottesdienst teilnehmen wollte, dann reichte das nicht, dass er sich irgendwie etwas die Hände wäscht oder das Gesicht wäscht. Nein, er musste tief hineintauchen, tief untertauchen unter Wasser. Für die Juden waren die Menschen aus den anderen Völkern so unrein, wie man es sich nur vorstellen konnte. Und darum sagten sie, wenn sie an dem Gottesdienst teilnehmen wollen, dann müssen sie sich waschen von Kopf bis Fuß. Da muss alles gewaschen werden, da muss alles untergetaucht werden, da ist nichts, was rein ist. Die Taufe sollte diese notwendige Reinigung aufzeigen, dass diese Menschen nun bereit sind, all den Dreck hinter sich zu lassen und ganz zu dem Gott Israels zu gehören. Das Interessante ist nun, wie wir auch in der Schriftlesung gehört haben, diese Form der Aufnahme von Heiden, von Fremden in das Volk Israels, diese Form nahm ein Prophet Gottes im ersten Jahrhundert auf, Johannes der Täufer. Doch interessanterweise rief er damit nicht die Fremden auf, sondern als erstes rief er die Juden selbst auf. Auch ihr müsst Buße tun und ihr müsst getauft werden. Das war ein Skandal in dieser damaligen Zeit. Es war eine Demütigung in der damaligen Zeit. Deswegen geriet er so mit den Pharisäern aneinander. Doch Johannes der Täufer, er predigte zu allen. Und auch zu den Juden, da ist keine reine Stelle an euch. Da ist nichts in deinem Leben, was gut ist und was Bestand haben kann vor dem heiligen Gott. Ihr müsst euch demütigen vor Gott, denn ihr seid alle nicht besser als die Heiden, als die schlimmsten Heiden aus allen Ländern. Kein Mensch ist rein vor Gott. Das war seine Botschaft. Johannes der Täufer, er predigte den Messias, diesen Christus, der kommen wird, diesen Retter, der allein reinwaschen kann. Nicht durch Wasser, nein, durch den Heiligen Geist. Durch die Frucht seines Werkes. Und die Taufe sollte eine Vorbereitung auf diesen Jesus sein. Und nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, da verstand die Gemeinde diese tiefe Bedeutung des Untertauchens. Denn sie tauften nun nicht allein, um ihre Sünden zu bekennen, sondern sie tauften, um den Namen Jesu Christi, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, heißt es hier. Auf den Namen Jesu Christi, das bedeutet in Bezug auf und im Glauben an all das, was Jesus getan hat. All das, was mit dieser Person Jesus Christus verbunden ist. Der Name und die Autorität Jesu soll über den Glaubenden stehen, die getauft werden. Das Hineintauchen in das Wasser, es soll die Verbindung mit diesem Jesus ausdrücken. Ja, das Hineintauchen, das Untertauchen in das Wasser, es soll ein Grab darstellen. Man wird hineingetaucht und es erinnert an den Tod Jesu. Und wer getauft wird, ins Wasser untertaucht, der glaubt und bekennt, ich habe den Tod eigentlich verdient. Meine Sünden verdienen Strafe von Gott, aber Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist für mich in den Tod gegangen. Und sein Tod gilt mir. Er trug meine Strafe. Er ist gestorben für mich. Und als er starb, bin ich deswegen sozusagen mitgestorben. Er ist mein Stellvertreter. Was in seinem Namen geschehen ist, das gilt mir. Denn ich bin auf seinen Namen getauft. Und wer so wieder aus dem Wasser auftaucht, auch das ist ja kein unwichtiger Teil der Taufe, das Wiederauftauchen. Wer wieder aus dem Wasser auftaucht, der glaubt und bekennt, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist aus dem Tod. Dass er den Tod besiegt hat, dass er die Strafe überwunden hat. Und weil er lebt und Herr ist, muss auch ich mich nicht mehr vor dem Tod fürchten. Und muss ich mich nicht mehr vor dem ewigen Gericht fürchten, vor der Hölle. Sondern ich habe durch Jesus Christus neues und ewiges Leben. Durch Jesu Tod und Auferstehung sind meine Sünden vergeben. Sie sind weggewaschen von Kopf bis Fuß. Das drückt die Taufe aus. Weil Jesus, der Gerechte, für mich gestorben und auferstanden ist, darf ich gerecht vor Gott stehen, gerechtfertigt vor Gott, obwohl mein Leben so voller Sünde war. Sein Leben und sein Sterben bedeckt meine Schuld. Meine Sünden sind fortgewaschen. Umkehr ist der apostolische Aufruf. Und die Taufe drückt diese Umkehr, diese Buße, diese völlige Hinwendung zu Gott im Glauben aus. Ich glaube an Jesus Christus, meinen Erlöser. Und dann kommen wir zu dem nächsten Buchstaben F, Familie. Und das ist die göttliche Verheißung. Wir lesen hier, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Gott hat durch die Propheten des Alten Testaments eine Zusage, ein Versprechen gemacht, schon Jahrhunderte vor Jesus. Er hat versprochen, dass er einen neuen Bund schließt, eine neue Verbindung zwischen Gott und Menschen. Eine Verbindung, die herzlich ist und vertraut, ja, dass Gott ganz nahe kommt. Eine familiäre Verbindung. Wer mit Christus verbunden ist, wer an Jesus glaubt, der soll nicht länger ein Feind Gottes sein, sondern ein Kind Gottes. Und Petrus sagt, euch gilt die Verheißung. In Vers 33 hatten wir gelesen, es ist die Verheißung des Heiligen Geistes, vom Vater. Nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt sandte Gott, der Vater und Gott, der Sohn, den Heiligen Geist, der in besonderer Weise in den Christen wirkt. Und durch den Heiligen Geist haben die Christen diese Zuversicht, dass sie Frieden haben mit Gott, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie aufgenommen sind in die Familie Gottes. An anderer Stelle wird der Heilige Geist auch der Geist der Sohnschaft genannt. Durch ihn können wir zu Gott, dem Vater, sagen, aber, lieber Vater. Durch den Geist schenkt Gott den Christen Erkenntnis seiner Wahrheit. Er befähigt sie zu einem neuen, nützlichen und geheiligten Leben. Euch gilt die Verheißung, predigt Petrus. Das bedeutet, wie Petrus später ausführt, nicht nur eine Verheißung für die Augenzeugen damals, für gerade diese Personen, die um ihn herum standen. Das war nicht beschränkt auf diese eine Generation. Diese Verheißung, sie gilt auch den nachfolgenden Generationen. Diese Verheißung gilt euch und euren Kindern und allen, die da sind, in der Ferne. Sogar aus allen anderen Ländern gilt diese Zusage. Und ihr Lieben, das ist unsere Hoffnung heute Morgen. Wir, die wir fern waren, auch uns gilt diese Verheißung. Wer glaubt an Jesus Christus, der darf ein Kind Gottes werden. Der darf den Heiligen Geist empfangen und rufen, aber lieber Vater, der darf in Frieden, in friedlicher Gemeinschaft mit Gott treten und ist nicht länger ein Feind Gottes. Er darf ein Kind Gottes sein, aufs Herzlichste verbunden mit Gott, dem Schöpfer. Und aus allen Generationen, aus allen Ständen, Männer und Frauen, Juden und Heiden, diese Verheißung gilt allen, die Gott durch sein Wort herzuruft. Die Gott durch sein Wort ruft. Und hier sehen wir übrigens die Tatsache, dass es den Menschen hier ins Herz drang. Und auch heute, wenn eine Predigt des Wortes Gottes, eine Predigt über Jesus Christus einen Menschen bewegt, dann hat das seinen Grund nicht im Bildungsstand oder den grammatikalischen Kenntnissen der Menschen, dass sie ja so sehr verstehen, was diese Worte bedeuten. Nein, es hat den Grund in dem wirksamen Rufen Gottes. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann liegt es an dem Rufen Gottes. Gott ruft herbei. Alle, die er herbeirufen wird. Gott ruft herbei. Aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Ländern, aus allen Sprachen. Gott ruft herbei und sein Ruf ist überwindend, ist wirksam. Und mit seinem Rufen schenkt er ein Verständnis von Sünde und ein Verständnis der rettenden Gnade in Jesus Christus. Und durch diesen Glauben allein, in Christus allein, aus Gnade allein, werden wir gerettet. Aus einem verkehrten Geschlecht, aus einer Generation, die auf die Verdammnis hinsteuert. Aber wir werden hineinversetzt durch den Glauben in Christus aus Gnade in das Reich des geliebten Sohnes, in die Familie Gottes. Befreit aus der Familie der Verurteilten, adoptiert in die Familie der Erlösten, denen das Himmelreich versprochen ist, das Haus des Vaters nach seiner Verheißung. Euch gilt diese Verheißung. Zur Taufe gehören also die Tatsache des Evangeliums, dieser persönliche Aufschrei, die entschlossene Umkehr und die Gewissheit der Verheißung Gottes. Und all das bringt uns nur noch zu dem letzten Buchstaben, der auch ganz eng mit der Taufe verbunden ist. E wie Einigkeit. Die verbindliche Gemeinschaft. Wir lesen hier Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Der Glaube an Jesus und das Wirken des Geistes Gottes in den Christen, es ruft sie zur Gemeinschaft, ja zur Gemeinde Jesu Christi. Sie wurden hinzugetan. Sie waren Teil nun einer neuen Gemeinschaft, der Gemeinde. Lukas, der die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, er zeigt deutlich zwei Kriterien, die nun zur Gemeinde, wer nun zur Gemeinde dazugehörte. die nun sein Wort aufnahmen. Das ist das Erste. Sein Wort ist das Wort Gottes durch die Apostel. Das verkündigte Wort Gottes. Die Menschen, sie nahmen die Predigt über Jesus Christus auf. Sie glaubten den Tatsachen des Evangeliums, diesem Rettungsplan Gottes. Sie glaubten, nachdem sie selbst tief betroffen waren, dass hier die Lösung ist. Jesus ist der Christus, der Retter. Sie vertrauten von ganzem Herzen an Jesus, der die Macht hat, Sünden zu vergeben. Und sie bewiesen eine neue Einstellung in ihrem Leben. Sie nahmen es auf, sie stießen es nicht von sich. Sie nahmen es auf, sie liebten Gott und sein Wort und sie wollten immer mehr lernen. Die nun sein Wort aufnahmen, die ließen sich taufen. Die Reihenfolge ist hier durchaus wichtig. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Die Taufe ist der Beweis dafür, wir haben das Wort Gottes im Glauben aufgenommen. Sie ließen sich taufen als Bekenntnis ihrer Schuld und als Bekenntnis ihres Vertrauens auf Christus allein. Und diese beiden Kriterien, sie waren ausschlaggebend, dass sie verbindlich in die Gemeinde aufgenommen wurden. Und in der Gemeinde, dieser Gemeinschaft der Gläubigen, wurde eine wunderbare Einigkeit sichtbar. Eine Gemeinschaft, die fest und verbindlich war. Eine Einigkeit, die nicht darin besteht, dass man irgendwie die gleiche Nationalflagge hat oder über Einigkeit in einer Hymne singt. Diese Einigkeit war geprägt durch einen Geist, der sie alle miteinander verbunden hat, als Kinder Gottes. Diese Einigkeit war geprägt durch einen Herrn, dem sie alle gehören, einen Glauben, an dem sie Christus vertrauen, einer Taufe, mit dem sie den Glauben bekannt haben, einen Gott und Vater aller. Und darum waren sie als Gemeinde zusammengehörig verbunden, wie ein Leib, wie ein Körper, verbunden. Und diese Einigkeit, sie lebten sie in der Gemeinde aus. Sie waren einig in der Lehre der Apostel. Sie kamen zusammen, um das Wort Gottes zu hören, sich belehren zu lassen. Und sie waren einig im Abendmahl, im Brotbrechen, diesem regelmäßigen Zeichen und Gedenken an Jesu Tod, damit sie ermutigt und gestärkt werden im Glauben. Und sie waren einig im Gebet, diesem zuversichtlichen Bitten um das wirksame Eingreifen Gottes im Leben. Wer glaubt und getauft wurde, der trat einer Gemeinde bei, um Gemeinschaft zu fördern, um im Glauben zu wachsen, um einander zu stärken. Wer glaubt und getauft wurde, der schloss sich nach dem Wort Gottes verbindlich der Gemeinde an, um diese Einigkeit zu fördern und darin zu wachsen zur Ehre Gottes. Nun, in diesem Zusammenhang verstehen wir die Bedeutung und den Sinn der Taufe. Lieber Julian, wir freuen uns über deine tiefe Überzeugung, dass du dich auch in diesem biblischen Zusammenhang taufen lassen möchtest. Und du hast es dir nicht leicht gemacht mit der Taufe heute. Wie ist die Taufe richtig zu bewerten? Wie ist sie zu verstehen? Und wie konntest du die Erfahrungen deines eigenen Lebens richtig in diesem Zusammenhang einordnen? Es waren Fragen, die dich länger bewegt haben. Und ja, es ist oft keine leichte Aufgabe, sich selbst zu beurteilen und zu sehen, was ist nun dran? Was soll ich tun, liebe Brüder? Doch heute bestätigst du, dass du die Tatsachen von Jesus Christus gehört hast und dass es dich getroffen hat. Ja, dass du innerlich aufgeschrien hast, weil du deine Sünden erkannt hast. Und seitdem hat sich etwas verändert in deinem Leben. Dein Herz hat sich verändert, als das Wort Gottes hindurchdrang. Du bist ein Kind Gottes geworden, durch den Heiligen Geist. Hast die Gewissheit, zur Familie Gottes zu gehören, durch den Geist, den Christus dir geschenkt hat. Und weil dir diese Verheißung gilt, willst du dich heute taufen lassen und dich verbindlich dieser Gemeinde hier anschließen, als ein Glied der Gemeinde. Möge der Herr dich segnen und dein Zeugnis und die Taufe für uns alle heute hier gebrauchen, als Hilfe im Verständnis und als eine Ermutigung im Glauben. Dass wir verstehen, das Evangelium, was so sichtbar dargestellt wird, und dass dieses Wort und das Zeugnis auch unser Herz bewegt und uns festigt, dass wir hinschauen auf Christus, dem Herrn und dem Retter. Amen.